ARD Sounds.
Die OPEC. Trump hat sie als Verbrecherkartell beschimpft und auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben keine Lust mehr auf die OPEC und sind jetzt ausgetreten.
Eigentlich wurde die OPEC mal gegründet, um den Ölpreis oben zu halten. Die Idee, ein Dutzend ölfördernde Staaten schließt sich zusammen, stimmt die Fördermengen ab und sorgt so für maximale Profite.
Aber die Emirate haben jetzt einen anderen Plan und der könnte für spürbar billigeres Öl sorgen.
Mit ihrem Austritt können die Vereinigten Arabischen Emirate nun selbst Fördermengen und Preis bestimmen.
Hui, das könnte man doch ziemlich bald auch bei uns spüren, an der Zapfsäule. Oder doch nicht? Warum machen die Vereinigten Arabischen Emirate das?
Das ist eines unserer Themen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und Freunde. Wir kennen uns seit 30 Jahren und genauso lange diskutieren wir schon kontrovers über aktuelle Themen, denn wir sind gern gut informiert. Aber selten einer Meinung.
Schon gar nicht bei der Einführung der Zuckersteuer. Die hat die Regierung jetzt beschlossen.
Und sagen wir mal so, es ist ein bisschen Wirrwarr, was das genau bringen soll. Zuckersteuer, das ist auch gar keine Steuer, das ist eigentlich...
Schauen wir uns gleich näher an. Ja. Außerdem diskutieren wir jetzt darüber, warum so viele Menschen zu den ganzen alten Dinosaurier-Opa-Bands hingehen für extrem viel Geld. Und für den Bandnachwuchs bleiben nur die Krumen und irgendwann gibt es überhaupt keine Konzerte von Bands mehr.
Also so stimmt es ja nun auch nicht. Ich finde, da sollten wir...
Diskutieren wir auch gleich. Zunächst das Zauberwort.
Bitte?
Das andere.
Ach so. ARD Sounds.
Sag es.
ARD Sounds.
Denkst du, die Leute könnten den Eindruck haben, dass wir angehalten sind, irgendwo im Intro die neue ARD Sounds App zu erwähnen, wo man quasi alle Audioinhalte der ARD kostenlos hören kann, weil ist ja schon bezahlt?
Nö, ich denke nicht.
Gut.
Aber bitte empfehlt uns euren Freunden und gebt uns Sterne, Likes, Kommentare, das hilft uns sehr.
Und bevor es losgeht, nee, egal, geht los. Dann reden wir jetzt über Konzerte und was sich da eigentlich verschoben hat. Mhm. Weil mir ist das nochmal so krass aufgefallen, als ich mal geguckt habe, was in diesem Sommer in Berlin so an großen Konzerten los ist.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass du einer der großen Konzertkritiker vom RBB bist, der ja wirklich jede Woche auf dem Konzert,
Also ist ja groß so. Weiß ich nicht, aber ja, so 40, 50 Konzerte gucke ich mir ja an im Jahr, die meisten davon beruflich. Und jetzt in den nächsten Monaten spielen in Berlin im Olympiastadion Metallica, Toten Hosen, Foo Fighters, System of a Down. Dann hast du in der Waldbühne Nick Cave, Pet Shop Boys, Roland Kaiser, die Fanta 4. Ja. In der Wuhlheide The Cure, Limp Bizkit, in der Uber Arena Guns N' Roses, ganz Lenny Kravitz. Und das wirklich nur eine Auswahl aus den kommenden Monaten.
Wahnsinn, dass die alle das noch machen.
Ich habe aber gedacht, es ist doch auch Wahnsinn, dass die Leute da auch alle noch hingehen. Und also das klingt jetzt vielleicht zunächst ein bisschen seltsam, gerade wenn so ein Konzertkritiker, das sagt, der ja auch ein Interesse an großen Shows hat, natürlich, dass es was zu berichten gibt. Aber ich finde ganz ehrlich, das ist ein Problem. Und ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht so in den letzten Wochen, weil es ist ein Problem für das ganze Live-Geschäft. Und ich habe mich auch gefragt, was sagt es eigentlich über die Leute aus, wenn alle immer noch und immer wieder zu Konzerten dieser alten Säcke hingehen?
Na, das sagt aus, dass sie einfach an der Musik hängen und immer wieder das Gefühl erleben wollen, dass diese Songs in ihnen mal hervorgerufen haben. Also es ist doch schön.
Ja, aber es sagt auch aus, dass zumindest Rockmusik im großen Stil am Ende ist, weil neue Künstler und vor allem neue Bands nur noch am Rande wahrgenommen werden und die Alten weiter, solange sie können, den ganzen Ruhm und auch einen Großteil der Kohle einnehmen.
Naja, das kann man jetzt aber so auch wieder nicht sagen.
Naja, dann sag mir, wie du meinst, dass man es sagen kann.
Also vielleicht erstmal zu diesem Band-Ding und dass da gar keine Bands mehr nachkommen würden.
Ich meine nochmal, guck dir das an. Metallica, Foo Fighters, System of a Down, alle dieses Jahr im Stadion in Berlin.
Ja.
Alles alte Bands.
Ja,
sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr in neu. Weißt du, so siehst du auch an den Zahlen, da habe ich mir auch mal angeguckt. 2010, hast du gesehen, waren über 30% der deutschen Top 20 Charts von Bands besetzt. Mhm. 2024, also 14 Jahre später, waren es 0%. Mhm. Also die Jahrescharts, ne? Die erfolgreichsten 20 Songs des Jahres. Null. Gibt es eine Marktanalyse vom Scoof Magazine, kannst du im Internet nachgucken, weil es kommen keine Bands mehr nach und die Leute, die Fans von den alten Bands sind, wollen auch nur die alten Hits hören. Selbst wenn die alten Bands mal was Neues machen, landet das auch nicht in den Charts oder oft nicht.
Ja, das ist aber schon auch ein bisschen logisch. Also guck mal, heutzutage fangen ja total viele Musikschaffende mit den Mitteln an, die sie haben, mit so Schlafzimmerproduktionen. Also Bedroom Pop ist ja auch ein eigenes Genre geworden. Also Musik, die mit Mitteln produziert wird, die man man eben im Schlafzimmer aufbauen kann. Also ich habe jede Woche solche Acts in bei Unsigned, also in meiner Newcomer-Sendung beim RBB.
Immer und sonntags, kann man vielleicht sagen als kleiner Hinweis, immer sonntags 20 bis 22 Uhr bei Radio Fritz vom RBB stellt Christoph neue Musik vor.
So, und als wir beide, also du und ich, unsere ersten Bands hatten in den 1990er Jahren, was man ja auch mal erzählen kann, da brauchte man ja noch irgendwie eine komplette Band. Du brauchst jetzt ein Schlagzeug, einen Verstärker, Boxen, fette Mischpulte. Und heute brauchst du einfach nichts mehr als einen Laptop, Kopfhörer, Mikro, Interface, fertig. Wenn überhaupt. Also es ist doch logisch, dass aus diesen Produktionsbedingungen nicht mehr massenhaft Bands wachsen. Warum auch? Ist viel zu viel. Also dafür gibt es viel, viel mehr Leute auf der anderen Seite, die alles eben selber machen und daraus wachsen die neuen Stars.
Ed Sheeran,
die sind
zum
dann
Beispiel.
In 40 Jahren.
Ed Sheeran ist ja auch so gewachsen irgendwie, ne? Auch wenn er jetzt schon seit Jahren etabliert ist. Aber der spielt
aber,
ja viermal nächstes Jahr auf dem Tempelhofer Feld, kam er diese Woche. Ja. In Berlin, Harry Styles übrigens auch, der fünfmal, da passen 80.000 Leute drauf theoretisch, also 700.000 Zuschauer. Könnten das sein, insgesamt.
Ja. Also siehst du, die brauchen beide keine Band. So geht halt die Zeit weiter. Deswegen gibt es ja nicht weniger gute Musik, nur weil die das jetzt ohne Band machen.
Aber es liegt doch auch daran, dass man mit Musik immer weniger Geld verdient. Abgesehen jetzt von den Topstars, wie zum Beispiel Ed Sheeran. Was ja daran liegt, dass man kaum noch Tonträger verkauft, dass Streams nicht viel einbringen, dass die Kosten für Tourneen sehr gestiegen sind. Und wenn du einfach alles alleine am Computer machst, so wie du beschrieben hast, diese Bedroom-Pop-Leute und so, dann sind natürlich alle Einnahmen für dich. Und wenn du eine Band bist aus Gitarre, Schlagzeug, Bass, Gesang, dann geht das schon mal durch vier. Also kann man sagen, das hat auch den handfesten Grund, warum es wenig neue Bands gibt, weil es einfach diesen ökonomischen Druck gibt. Und das heißt doch, habe ich überlegt, die wirtschaftlichen Verhältnisse und wirtschaftlichen Sachzwänge bestimmen, welche Kulturtechniken sich durchsetzen.
Ja, aber es ist schon immer so gewesen. Das Schlagzeug ist so entstanden aus der Marschkapelle, dann wurde der Schlagzeuger, war das nur noch einer. Und ich weiß nicht, ob das, also die E-Gitarre zum Beispiel, da war das auch ein Gamechanger, weil die relativ billig hergestellt werden konnte und plötzlich konnten sich eben viele Leute sowas kaufen und einfach losspielen. Also so verändern sich halt Dinge mit neuen Techniken. Du willst, dass alles gleich bleibt, aber dass die alten Bands mehr Tickets verkaufen als neuere Bands, das regt dich auch wieder auf. Also ist das nicht ein bisschen unstringent?
Ich finde das einfach so langweilig, dass immer wieder dieselben Leute dieselben Lieder spielen und das sind dann aber die richtig großen Konzerte. Das ist für mich so, als wenn die Neugierde und die Lust auf was Neues ausgestorben wäre.
Ja, ich glaube, ich kann dir erklären, woran das liegt.
Ich weiß, glaube ich, woran das liegt.
Okay, ich erkläre es trotzdem, wie ich das denke. Also wir sind halt, ich glaube, man muss es einfach ganz ehrlich sagen, wir sind halt keine 25 mehr und unsere Freundinnen und Freunde auch nicht. Und es ist ja wissenschaftlich relativ eindeutig gezeigt, dass sich der Musikgeschmack ab einem bestimmten Alter nicht mehr so richtig entwickelt. Also das hat auch nichts damit zu tun, dass man langweilig oder ignorant geworden ist. Das ist einfach eine natürliche Entwicklung. Es gab da im MDR letzten Herbst einen Bericht über eine Studie aus Göteborg. Mhm. Das fand ich total aufschlussreich. Die haben Daten von 40.000 Usern vom Streamingdienst Last.fm ausgewertet. Mhm. Und zwar über einen Zeitraum von 15 Jahren.
Das ist lange.
So, ja, und in diesem Zeitraum haben die festgestellt, je älter die Leute werden, desto häufiger hören sie immer wieder dieselbe oder sehr ähnliche Musik. Also Lieder, die wichtig waren, als wir jung waren, die bleiben eben dann auch ein Leben lang wichtig, weil wir sie immer mit genau dieser Zeit verbinden, die für uns eben so prägend gewesen ist.
Ja, das war ja auch schon immer so und das ist ja auch okay, aber es kommt halt meistens gar nichts Neues mehr dazu bei den meisten. So, und also ich kritisiere jetzt nicht den einzelnen Musikhörenden dafür. Es soll ja jeder hören, was er will, und man muss das auch von niemandem rechtfertigen, was man hört und warum. Ich finde es so, sage ich mal, allgemein als Phänomen so schade und merke in letzter Zeit immer mehr, dass ich immer weniger Menschen kenne, die sich privat, sage ich jetzt mal, und nicht im beruflichen Kontext wirklich für neue Musik interessieren.
Ja, also ich glaube, man kann grob sagen, ab 30 ist deine musikalische Entwicklung eigentlich abgeschlossen. Und du hörst immer wieder dasselbe. Also es ist beim Klamottenstil ja auch so. Also wir sind einfach irgendwann fertig geprägt und gleiten quasi darauf durch den Rest unseres Lebens.
Das Problem ist aber, und jetzt ernsthaft, dass die Gesellschaft ja insgesamt immer älter wird. Wir hatten letzte Woche die Debatte um die Adults-Only-Hotels und Schwimmbäder und sowas und haben da auch schon festgestellt, okay, das Angebot orientiert sich immer stärker an den Bedürfnissen von Älteren.
Ja,
und
so ist es jetzt, beziehungsweise an deren Geldbörse halt.
Genau. Und so ist es jetzt auch beim kulturellen Angebot. Und dann ist es doch auf der anderen Seite total logisch, dass selbst Leute, die, sag ich mal, in der Mitte ihres Lebens stehen und verdienen, die auch nur einen Euro einmal ausgeben können. Mhm. Auch wenn sie 200 Euro übrig haben für Tickets im Jahr oder von mir aus auch 100 Euro im Jahr, dann kaufen sie davon ein Ticket für eine alte Band wie die Rolling Stones, Guns N' Roses, Foo Fighters oder so.
Aber findest du, Foo Fighters sind für dich auch schon alt?
Na, die hatten ihre großen Hits vor plus minus 20 Jahren oder
aber
so.
Dave Grohl ist erst Ende 50. So alt ist das noch auch wieder nicht.
Der hat bei Nirvana gespielt. Das ist Musik aus einer anderen Epoche der Menschheit, kann man fast sagen. Also für uns ist der nicht uralt. Für einen 23-Jährigen ist Dave Grohl kurz vor Opa.
Okay.
So, was ich sagen will ist, das ist ein Problem, dass sich das Live-Geschäft immer mehr auf die ganz großen Namen konzentriert. Die spielen riesige Touren, die verkaufen Hunderttausende, oft sehr, sehr teure Tickets. Dafür hauen die Leute dann nochmal was raus, alles klar. Aber das, die andere Seite ist der Medaille, dass in der zweiten und dritten Reihe der Bands viel weniger übrig bleibt vom Kuchen als früher mal.
Also, was absurd klingt, weil wenn du dir die Zahlen aus der Branche anguckst, von der GEMA zum Beispiel, also für 2024 nehmen wir mal 70 Millionen Besucher von 250.000 Konzerten deutschlandweit. Das ist ein absoluter Rekord. Also das heißt, die Leute gehen auf Konzerte wie verrückt. Das müssen wir als erstes
klar.
mal festhalten.
Aber gerade wenn du mit diesen GEMA-Zahlen arbeitest, musst du dir ja das auch nochmal genauer angucken, weil die das ja dann so aufschlüsseln und die sagen, 91% dieser Konzerte, dieser 250.000 Konzerte, die du erwähnt hast, finden in kleinstem Rahmen statt.
Ja.
Das heißt, in Läden mit maximal 500er Kapazität, das ist wirklich klein. Und jetzt pass auf, auch das hat die GEMA erhoben. Zu diesen Konzerten kommen im Schnitt 122 zahlende Zuschauer.
Mhm.
Kapazität 500, 120 Besucher. Du musst nicht BWL studiert haben, um zu erkennen, dass das auf Dauer kein tragfähiges Geschäftsmodell ist.
Also das heißt ja im Umkehrschluss, auf 9% aller stattfindenden Konzerte verteilt sich der absolut größte Anteil an Besuchern. Also der Rest ist dagegen fast zu vernachlässigen. 9% aller stattfindenden Konzerte.
Oder mit anderen Worten, die dicken Fische bekommen fast alle Einnahmen und spielen riesige Shows. Für die zweite bis vierte Reihe bleibt immer weniger.
Echt gespannt, was wird, wenn es diese alten Bands irgendwann alle nicht mehr gibt. Also vielleicht kommen ja dann auch wieder neue, die sich etabliert haben.
Oder das Live-Geschäft spielt irgendwann gar nicht mehr so eine Rolle, weil es gar keine Acts mehr gibt, die wirklich live spielen, wenn nur noch alles auf dem Laptop produziert ist und die kleineren Konzertorte gehen alle kaputt und es gibt nur noch mega teure, mega produzierte Mega-Shows wie von mega Taylor Swift für mega 1000 Mark pro Ticket.
Das wäre aber wirklich tragisch.
Ja, und das ist das, was ich sage die ganze Zeit. Bevor es weitergeht, kleiner Podcast-Tipp von uns für alle Eltern, deren Kinder ab und an mal krank sind.
Ja, welche Kinder sind denn nicht ab und an mal krank?
Eben, deswegen gibt es jetzt Mein kleiner Arztkoffer. Ein Podcast, der sich ausschließlich um Kindergesundheit dreht, von Neurodermitis bis Long-Covid.
Also sozusagen ein kleiner Audio-Arztkoffer für die Eltern.
Genau, Mein kleiner Arztkoffer gibt es auf dem Kanal des Eltern ohne Filter-Podcasts bei ARD Sounds.
Wo?
Auf dem Kanal des Eltern ohne Filter-Podcasts.
Nein, ich meine, in welcher App?
Übertreib's nicht, mein Freund.
Sag gar nichts.
ID Sounds. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind seit heute, also heute, wo wir aufnehmen, ist Freitag, der 1. Mai, nicht mehr in der OPEC. Und als das in dieser Woche angekündigt wurde, das war echt eine Bombe von Nachricht.
Ja, vor allen Dingen, weil ja viele dann sofort spekuliert haben, wird jetzt das Öl billiger, wird das Benzin billiger, wenn die VAE, also so werden die Emirate ja auch abgekürzt genannt, wenn die aus der OPEC austreten.
Und was heißt das für die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und den Emiraten und den Rest vom Nahen Osten? Weil das war ja eh alles schon nicht so rosig. Der Iran-Krieg hat es nochmal verschlimmert. Und dann jetzt dieser Austritt aus der OPEC. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist.
Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob wir da so viel zu diskutieren haben. Aber ich finde es mega interessant, das mal kurz anzugucken.
Ja, bitte. Dann vielleicht zunächst erklär, Bär Schrag. Once again, bitte einmal aus dem Käfig lassen. Was ist die OPEC? Was macht die? Warum sind die VAE da drin? So.
Die OPEC ist ein Zusammenschluss aus sehr vielen ölfördernden Staaten, die sich in den 1960ern zusammengeschlossen haben, in der Idee, dass sie den Ölpreis besser kontrollieren können, wenn sie das gemeinsam machen. Die Emirate waren dabei seit 1967 und zwar ununterbrochen.
Also die Emirate, die Vereinigten Arabischen Emirate, bestehen ja aus Dubai, Abu Dhabi, das sind die beiden großen, Sharjah gibt es auch noch und noch einigen weiteren kleineren Emiraten, die alle zusammen sind sozusagen ein Staat.
Und die sind zusammen unter den Top 10 der Länder mit den größten Ölvorkommen. Und lange war das für die Emirate total vorteilhaft, zusammen mit anderen Ölproduzenten in Sachen Ölförderung organisiert zu sein. Hier Heidi Radewilas aus der ARD-Finanzredaktion erklärt uns, warum.
Die OPEC legt regelmäßig fest, welches Mitglied welche Mengen fördern darf. Die Ölmenge soll so gesteuert werden, dass der Preis auf einer gewissen Höhe stabil gehalten werden kann. Das soll das Geschäft der Mitglieder schützen.
Also Fördermenge kontrollieren, um den Ölpreis möglichst hoch zu halten, damit die Staaten, die in der OPEC organisiert sind, möglichst viel verdienen.
Also grob gesagt genauso.
Vielleicht einmal, wer ist alles in der OPEC?
Naja, jetzt immer weniger Staaten. Irak, Kuwait, Iran, Saudi-Arabien, Libyen, Algerien, Nigeria, Gabun, Republik Kongo, Äquatorialguinea und Venezuela sind es aktuell noch. USA und Russland sind ja gar nicht mit dabei, beziehungsweise Russland nur beim sogenannten OPEC-Plus-Verband, bei dem dann auch Brasilien noch dabei ist. Katar, Angola, Ecuador sind alle in den letzten Jahren schon ausgestiegen.
Ja. Und von den Zahlen her, also ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel Öl diese einzelnen Staaten haben, beziehungsweise wie viel Einfluss sie auf die weltweite Produktion haben.
Also man kann wohl sagen, dass rund 35% der jährlichen Erdölfördermenge von der OPEC kontrolliert wird. Also steht es bei Statista, beziehungsweise kontrolliert wurde bis heute, denn mit dem Austritt der Emirate sind es rund 5% weniger, also 30%.
Also kann man sagen, die OPEC kontrolliert jetzt bei weitem nicht alleine den Markt, aber ihr Einfluss ist trotz der Austritte auch immer noch groß.
Naja, 30%.
Jetzt denkt man doch eigentlich, warum sollten die Emirate denn da rausgehen aus diesem Verband? Also das ist ja eigentlich eine wahnsinnig gute Idee für die. Die kontrollieren schön die Fördermenge, die sorgen für Verknappung und sorgen damit für hohe Preise. Muss man mal einmal in den Raum stellen, wieso wollen die Emirate das nicht mehr und warum wollen die lieber ihr eigenes Ding machen? Also glauben sie dann mehr zu verdienen oder haben die was ganz anderes vor? Oder?
Ja, genau, das ist die spannende Frage.
Genau. Und ich weiß auch schon die Antworten,
ja,
also auf die Frage.
Auch
geil. Okay. Es ist ganz einfach, die Emirate wollen mehr fördern, als die OPEC sie lässt. Und warum? Weil die Emirate sich jetzt fit machen wollen für die Zeit nach dem Öl. Die wollen in KI investieren, ganz groß in Digitalisierung, in Tourismus. Und deswegen ist deren Strategie, die brauchen jetzt in kürzester Zeit so viel Öl wie möglich auf dem Markt, was sie verkaufen können, weil sie für all das so viel Geld wie möglich brauchen. Und alleine können sie einfach schneller Entscheidungen fällen, hat der zuständige Ölminister der Emirate gesagt, und deswegen raus aus der OPEC.
Also es sind einfach, man muss sagen, zwei verschiedene Businessmodelle jetzt, ne, die die OPEC und die Emirate mittlerweile haben.
Ja, also die Emirate wollen kurzfristig maximale Einnahmen, wie gesagt, also raus mit dem billigen Öl, raus auf den Markt und die Strategie der OPEC ist, den Ölpreis möglichst lange, möglichst hoch zu halten, um pro Barrel dann am Ende die höchstmöglichen Gewinne zu haben. So. Allerdings bei einer geringeren Gesamtfördermenge pro Jahr sozusagen. Ne?
Also, und das passt den Emiraten schon länger nicht mehr, beobachten Ökonomen, die den Ölmarkt analysieren. Zum Beispiel Jochen Stanzel, der ist Analyst von der Consorsbank. In einem ARD-Bericht ist er hier zu hören.
Die Emirate haben immer sehr viel Kritik geäußert an der OPEC und an der Politik, die ja sehr stark von Saudi-Arabien bestimmt war. Wir haben auch gesehen in den letzten Jahren, dass die Emirate immer mehr produziert haben, als das eben von der OPEC als Quote quasi vorgegeben wurde. Also die waren schon immer der Staat, der ausgeschert ist.
Also man kann, glaube ich, sagen, dass sie jetzt halt einen für sie ganz günstigen Zeitpunkt gewählt haben, um auszutreten. Ne? Aber den Plan und die Idee gibt es schon länger.
Aber wieso meinst du jetzt günstiger Zeitpunkt?
Naja, weil durch diesen Krieg gegen Iran und dieses erratische Agieren von Trump ja eh alles so ein bisschen durcheinander geht und dieser Move der Emirate dann nicht die Hauptnachricht ist, was die Ölversorgung angeht. Weißt du, die Märkte nicht so sehr bewegt, wie vielleicht in friedlicheren Zeiten. Und der Kollege Stanzel hat das ja in einem Nebensatz da auch jetzt gesagt. Es geht ja auch darum, dass die Emirate nicht mehr unter dem Einfluss von Saudi-Arabien stehen wollen, weil Saudi-Arabien gilt in allen Medien, wo sie sagen, die sind quasi der Chef der OPEC.
Ja.
So, das heißt, die haben in der OPEC die größte Macht und die Emirate müssen sich irgendwo Saudi-Arabiens Willen auch unterordnen dann in diesem Zusammenhang. Das wollen die nicht mehr.
Jetzt kommt aber auch dazu, dass die VAE und Saudi-Arabien sich ja schon länger auch bei anderen Sachen als jetzt nur Ölförderung diametral gegenüberstehen. Also wie man zum Beispiel mit den Kriegen und den Kriegsparteien vor allen Dingen im Jemen und im Sudan umgeht.
Ja.
Also das ist eine Art Befreiungsschlag der Emirate, aus deren Sicht zumindest.
Klar. Aus Sicht von Saudi-Arabien ist das aber eine Niederlage.
Für Trump aber zum Beispiel ein großer Erfolg. Also der sieht ja in der OPEC sowieso einen großen Abzockerverein, der den Ölpreis hochhält, um sich maximal zu bereichern. Also
das ist eine Strategie, die Trump vollkommen wesensfremd sein muss.
Dann bleibt jetzt nur noch die wichtigste aller Fragen.
Was sagt der Spritpreis zu alledem?
So sieht es aus. Aktuell kann man das ja sehen, an den Zapfsäulen ist es runtergegangen. Das liegt jetzt aber offenbar an dem Tankrabatt, der wohl doch zieht, der wohl doch weitergegeben wird, vorerst zumindest. Ja. Aber am Ende hast du natürlich völlig recht. Am Ende interessiert ja alle nur eins, die Zapfsäule.
Ja, respektive die Geldbörse.
Was in Deutschland eigentlich identisch ist.
Für den Ölpreis dürfte es eigentlich jetzt nicht ganz so entscheidend sein, zumindest kurzfristig. Da bleibt entscheidend die Lage rund um die Straße von Hormuz. Die ist kompliziert und die Exportmöglichkeiten der Emirate deshalb weiter limitiert.
Das ist die Einschätzung von ARD-Korrespondent Ramin Sina in Kairo. Kurzfristig bewegt das die Ölpreise gar nicht. Hat man auch gesehen, nach der Ankündigung unter der Woche ist wirklich überhaupt nichts passiert.
Ja, laut Bayerischem Rundfunk aber, habe ich beim BR ein bisschen was gelesen, sagen einige Analysten, mittelfristig wird es billiger werden, weil die VAE über wirklich große Vorkommen verfügen, die sie bisher nicht ausschöpfen konnten. Und sie können aber rein technisch die Fördermenge relativ einfach hochschrauben. Also die Möglichkeiten gibt es, das ist ja mehr eine politische Entscheidung, dann flutet mehr Öl in den Markt. Der Preis geht dann natürlich runter, wenn das Angebot größer wird. Also der BR schreibt, dass die Emirate jetzt von 3,4 Millionen Barrel am Tag derzeit, also vor dem Irankrieg gemessen jetzt, auf 5 Millionen Barrel am Tag gehen wollen und auch gehen könnten. Die Förderkapazitäten dafür sind offenbar da. Also das wären schon so 30% bis 40% mehr. Und das wird Einfluss auf den Weltmarkt haben, sagt auch die Analystin Gabriele Wiedmann von der Dekabank.
Wenn wir es auf die Weltölproduktion beziehen, dann sind das so 1 bis 2% mehr an Produktion. Das ist nicht ganz groß, aber es schafft eben noch mehr Angebot. Also es würde insgesamt dann schon dazu führen, dass tendenziell mittelfristig die Preise runtergehen.
Allerdings natürlich erst, wie wir das auch schon gehört haben, wenn die Straße von Hormuz wieder auf ist, solange die dicht bleibt, wie Stand jetzt, Freitagmittag, wo wir aufnehmen, dann werden die Ölpreise natürlich eher steigen als sinken.
Aber es könnte auch Probleme geben, also weil die letzten Jahre waren ja die Emirate auch so eine Art Puffer. Also wenn es Schwierigkeiten gab und irgendwo weniger gefördert werden konnte oder weil es Kriege gab, whatever, dann haben die VAE die Produktion relativ fix hochgefahren und das kompensiert. Und das geht natürlich nicht mehr, wenn die jetzt in Zukunft eh am Anschlag produzieren. Also man hat dann insgesamt weniger Spielraum, die Produktion zur Preisgestaltung hoch und wieder runterzufahren. Was war sonst noch?
Die Zuckersteuer kommt. Endlich Zuckersteuer.
Wir haben ja über die Zuckersteuer schon mal gesprochen. Im Februar war das. Und über das Pro und Contra kann man nachhören. Übrigens in der Folge 7 Tage wach, jetzt neu ohne Zucker. Willst du das jetzt nochmal machen? Also, weil ich bleibe dabei, dass Zuckersteuer alleine erstmal viel besser klingt, als am Ende die Auswirkungen sein werden. Hatte ich damals schon so gesagt.
Ja, lass uns trotzdem kurz drüber reden, weil ich meine, jetzt kommt sie wirklich. Wurde diese Woche vom Bundeskabinett verabschiedet. Es soll ein neues Gesetz dafür geben, ab 2028 in Kraft treten. Ich finde es ja überfällig, weil Deutschland gehört zu den Ländern mit dem höchsten Softdrink-Konsum und Deutschland liegt zuckermengenmäßig deutlich über den Empfehlungen der WHO. Also die Deutschen konsumieren jährlich pro Kopf im Durchschnitt über 30 Kilo, also freien Zucker, also nicht Vorzucker oder sowas in der Art, sondern zugesetzten. Empfohlen sind 9 Kilo.
Ja, klar, zu viel. Aber ich meine, was soll denn Zuckersteuer daran ändern? Also dann zahlen die Leute halt mehr für eine Cola. Weil eins bitte nicht falsch verstehen, das gilt alles ja eh nur für Softdrinks. Also nicht für Schokolade, nicht für Torte, nicht für gesüßten Joghurt oder was weiß ich, was in die Berechnung auch alles ein. Das ist nur Getränke.
Ja, ja, klar. Also, und es funktioniert ja gestaffelt bei den Getränken. Je mehr Zucker in den Getränken ist, desto höher der Aufschlag. Und damit sollen ja zwei Sachen erreicht werden. Das finde ich wirklich interessant. Die Leute sollen dazu gebracht werden, weniger Zucker zu essen bzw. zu trinken. Und die Unternehmen sollen gezwungen werden, andere Zusammensetzungen zu machen, damit ihre Produkte nicht teurer werden müssen.
Und Geld für die gesetzliche Krankenversicherung soll dabei generiert werden. Das ist ja jetzt die Mechanik dahinter. Also die Einnahmen sollen die Krankenversicherung refinanzieren.
Ja, das Handelsblatt schreibt, 450 Millionen zusätzliche Einnahmen könnte das bringen, habe ich da gelesen.
Nein, das sind die Zahlen, die das Bundesgesundheitsministerium eben nennt. Was Sie ausgerechnet haben, was das reinholen könnte, 450 Millionen Euro im Jahr. Aber ich meine, wer weiß, wofür die das ausgeben am Ende? Es gibt ja keine Zweckbindung der Steuern. Also bei Niedersachsens Gesundheitsminister Philippi von der SPD, da klingt das ein bisschen vage, wofür das Geld verwendet werden soll. Irgendwie für Gesundheit.
Ich glaube, dass Zucker ein ganz wichtiger Triggerpunkt ist, der gerade Kinder und junge Menschen zu ungesundem Leben anhält. Ich glaube, dass es gut ist und dass wir diese Gelder auch ganz gezielt verwenden sollten, um da Prävention zu betreiben.
Sehr gezielt.
Habe ich anders gehört bei der Tagesschau? Also stimmt nicht, dass das nicht zweckgebunden ist, weil das Geld soll direkt zu den Krankenversicherungen oder in die Finanzierung der Krankenversicherung fließen. Weswegen es übrigens auch, das müssen wir auch an der Stelle mal sagen, offiziell Zuckerabgabe heißt und nicht Steuer. Also es nennen nur alle Zuckersteuer umgangssprachlich, auch wir jetzt die ganze Zeit, weil es ja irgendwie naheliegender ist, aber es ist sachlich vom Terminus her eigentlich falsch. Und nur weil es eben keine Steuer ist, findet die CDU diese Idee ja überhaupt akzeptabel hier.
Oh ja. In dem Kontext kann man dann mit einer Zuckerabgabe für einen speziellen Bereich, das ist was anderes als eine Zuckersteuer, generell auf Zucker, Zuckerabgabe in diesem Bereich gesüßter Getränke auch gut umgehen. Das können wir im Ergebnis, denke ich, gut mittragen.
Jens Spahn, Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bund.
Und du meinst, dass das was bringt?
Naja, also die Krankenkassen werden ja allein deswegen langfristig gesehen schon entlastet, würde ich sagen, weil die Leute dann weniger Zucker konsumieren. Also ich glaube schon. Im Tagesspiegel stand, dass man das in zuckerarmen Zeiten, so in der Weltgeschichte, also zum Beispiel in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien, wo einfach wenig Zucker verfügbar war, messen konnte im Vergleich zu heute, dass die Leute weniger Diabetes hatten zum Beispiel. Und wenn du guckst, Zucker ist Treiber für zig Krankheiten, brauchen wir nicht drüber zu reden. Fettleber, nein. Diabetes, Karies.
Ja, Alkohol und Tabak sollen ja auch stärker besteuert werden. Ne? Also darüber soll, glaube ich, noch mehr rausgeholt werden als aus der Zuckersteuer. Und ich fand, das ging fast ein bisschen unter bei dem Gewese um die Zuckerabgabe.
Alkohol, aber Alkohol und Tabak sind ja jetzt schon besteuert, auch hoch besteuert. So, und die Steuer auf zuckerhaltige Getränke ist halt echt neu. Ich glaube, deswegen wird da viel mehr drüber geredet. Finde ich auch viel interessanter.
Aber eins verstehe ich immer noch nicht so richtig. Will man jetzt mehr Geld einnehmen oder will man, dass die Leute ihr Verhalten ändern? Also weniger Zucker konsumieren, weniger rauchen, weniger saufen, weil beides zusammen geht ja nicht. Entweder du ziehst Kohle ein oder die Leute machen es eben besser.
Sie ist als Mischkalkulation.
Wie Rum Cola oder was? Doch, Mischkalkulation. Nicht zu viel Cola innen rum, sonst wird es zu süß.
Ja. Also nach manchen Gesprächen mit manchen Menschen hat man doch wahnsinnig Lust, einen Hund zu streicheln. Oder einem Affen zuzulächeln oder sogar vor einem Elefanten den Hut zu ziehen.
Den Satz hast du schon lange nicht mehr zitiert. Das ist Maxim Gorki, der das gesagt hat.
Oder diesem Falken hier zuzuhören. Dem Wappentier der Vereinigten Arabischen Emirate.
Ach recht. Ja, stolz, frei, unbeugsam.
Ja. Und mit Sicherheit nicht Mitglied der OPEC.
Ich habe auch Bock, irgendwo auszutreten. Das fühlt sich bestimmt gut an.
Wo denn?
Weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach ein gutes Gefühl. So, weißt du, ich bin ausgetreten.
Wo bist du denn Mitglied?
ADAC? Ja.
Dann tritt doch mal da aus, du Rebell.
Oh, dann habe ich es dir aber gezeigt, du. Kann ich da wieder eintreten?
Tschüss.
Tschüss. Jetzt. Ich mach gleich das Schreiben, setze ich auf und dann kann ich doch 4 Wochen später, wenn ich es brauche, kann ich doch. Naja.
Hast du das mitbekommen mit dieser Beerdigung in London, wo die alle gesoffen haben? Ich habe diese Bilder davon gesehen, ich weiß gar nicht, ob da was bei uns überhaupt erlaubt ist. Stand im Daily Star, also wieder British Yellow Press, in letzter Zeit so irgendwie mein Favorite, um so ein bisschen drunter, so ein bisschen Quatsch zu lesen. So ein Typ, der ist mit 77 gestorben und war ein, in seiner Gegend, sagen wir mal, weltbekannter Pubgänger. Weil der stoisch jeden zweiten Tag ist er ins Pub gegangen und hat immer 4 Pints getrunken.
Warte mal, 4 Pints so. Jeden zweiten Tag. Also das heißt ja mehrmals die Woche mehr als 4 große Bier. Also das nennt man Alkoholiker, würde ich sagen, oder?
Ja, aber ein extrem beliebter. Weil also super viele Leute zu der Beerdigung und so, weil der wirklich anscheinend echt ein super Typ war. Und die Tochter hat vor der Beerdigung den Bestatter gefragt, ob man nicht vielleicht eine Dose Bier auf den Sarg stellen könnte, weil der halt so gerne Bier getrunken hat. Pass auf, und der Bestatter hat gesagt, ja, kein Problem, und hat dann gleich 80 Dosen Bier gekauft und hat jedem Gast der Beerdigung eine in die Hand gedrückt und dann haben die sich alle zusammen 1-2 Bier in den Kopf gestellt bei der Beerdigung.
Ach, das ist aber eigentlich ganz schön. Lass das doch auch bei unserem Beerdigung machen. Schreiben wir einfach in unsere jeweiligen Testamente.
Aber mit Malzbier.
Aber ohne Zucker. Na gut.
Ach ja. Oh, ja. Okay. Bis später.